Jede Familie hat ja so ihre besonderen Merkmale. Zum Beispiel wir Webers, wir haben alle eine große Nase. Das wird wahrscheinlich für unsere Kinder auch so sein. In unserem Aussehen haben wir bestimmte Merkmale, aber auch in unserem Verhalten oft. Unsere Familienkultur, könnte man vielleicht sagen. Streitkultur, vielleicht Traditionen, die wir so haben als Familien. Ich würde sagen, wir Webers, wir sind so eher spontan und locker. Sieht man schon an der Kleidung auch. Kleiden uns eher leger als Familie. Beziehungen sind uns wichtiger als perfekte Ordnung. Wir haben so Traditionen. Sonntag ist für uns so der Gemeindetag. Da dreht sich alles um den Gottesdienst und die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und dann mittwochs ist unser Familientag. Da machen wir meistens einen Ausflug mit den Kindern und machen auch so eine Bibellektion mit unseren Kindern. Weihnachtstraditionen, weiß ich nicht. Unsere Tradition ist, dass wir nicht so Traditionen haben, zumindest was das Essen anbelangt. Okay, wir fahren nach Österreich meistens, vielleicht ist das eine Tradition. Aber jede Familie hat so ihre Familienmerkmale. Und letzte Woche haben wir diese wunderbare Wahrheit gelernt, dass wir Kinder Gottes sind in Jesus Christus. Wir erfahren diese einzigartige Liebe des Vaters für uns. Wir sind angenommen, wir haben ganz besondere Vorrechte als Kinder Gottes. Wir haben eine herrliche Zukunft und eine Hoffnung. Wir werden so sein, wie er ist, perfekt. Und wir haben auch eine Familienkultur als Familie Gottes. Wir haben Familienmerkmale. Wir könnten so bildlich sagen, Gottes Blut, das Blut unseres Vaters fließt in unseren Adern. Sein Leben ist in uns. Er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und die Kinder des Vaters sehen dem Vater ähnlich und leben dem Vater ähnlich. Eltern, ich würde sagen ganz besonders Väter, prägen die Familienkultur. Und das ist, was auch geistlich gilt. In Vers 29 müssen wir beginnen. Da hat uns Johannes gesagt, wer aus Gott geboren ist, der tut Gerechtigkeit. Das heißt, er lebt richtig. Und in Vers 3 haben wir gelesen, der reinigt sich, wie er rein ist. Und heute werden wir sehen, er liebt, wie der Vater liebt, besonders die Geschwister, die Familie. Johannes gibt uns in diesem Brief ja immer wieder diese drei Tests, an denen wir erkennen können, dass wir wirklich Kinder Gottes sind und nicht nur Namenschristen. Das eine ist der Lebenstest, wie wir leben. Das zweite ist der Liebestest, wie und wen wir lieben. Und das dritte ist das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Das ist so der subjektive Test mehr. Die anderen beiden sind eher objektiv. Das ist der subjektive Test in unserem Herzen. Werden wir alle drei sehen heute. Und der Grund, warum Johannes diese Tests gibt, ist natürlich, dass Gottes Familie nicht die einzige Familie ist, die es gibt. Es gibt noch eine zweite geistliche Familie und das ist die Familie des Teufels. Das ist irgendwie so eine komische Familie, weil den meisten in dieser Familie ist gar nicht so klar, wessen Geisteskinder sie sind. Viele verleugnen, dass es ihren Papa überhaupt gibt. Aber das macht sie eher nur realitätsfremd. Johannes wird uns zeigen, auch die Familie des Teufels hat ihre Merkmale und hat ihre Kultur. Wir haben im Kapitel 2 schon was davon gesehen. Weltlichkeit, Lustbefriedigung, Autonomie von Gott, Selbstverwirklichung, Stolz, Rebellion gegen Gott und seine Familienregeln, Lüge, Hass und so weiter und so fort. Und die Zukunft dieser Familie wird nicht herrlich sein, denn sie werden wirklich das bekommen, was sie sich wünschen, nämlich ihre jetzige Kultur in Perfektion. So wie wir als Kinder Gottes unsere Kultur mal in Perfektion bekommen werden, werden sie das bekommen, was sie sich eigentlich wünschen, nämlich eine Ewigkeit ohne Gott. Und das wird sehr trostlos sein und nicht herrlich. Aber heute werden wir einen Kontrast zwischen diesen beiden geistlichen Familien sehen. Und Johannes wird uns sagen, wie du lebst, was dir wichtig ist, wie du liebst, was du denkst, was du tust, das offenbart dir, in welcher geistigen Familie du bist. Und der Hintergrund für diese ganzen Tests ist natürlich diese Irrlehre, wo Leute gekommen sind und gesagt haben, dass du wie ein Kind des Teufels leben kannst, aber trotzdem ein Kind Gottes sein kannst in dieser Welt. Und der Johannes weist diese Irrlehre ganz entschieden zurück, immer und immer wieder. Und er sagt, wenn du nicht die Merkmale von Gottes Familie hast, dann bist du wahrscheinlich kein Teil davon. Schlüsselvers in unserem Abschnitt heute ist der Vers 10, wo steht, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Also das sind die Tests hier, ein gerechtes, rechtes Leben, und das zweite ist, die Geschwister zu lieben. Und diese beiden Dinge gehören eigentlich wirklich zusammen. Der Vers 10 ist so das Bindeglied zwischen dem Abschnitt davor, da geht es um Gerechtigkeit vor allem, und dem Abschnitt danach, da geht es um Geschwisterliebe. Aber Johannes trennt das so ein bisschen auf zur Analyse deiner geistigen Familienzugehörigkeit. Aber eigentlich sind es zwei Seiten derselben Medaille. Im Kapitel 4, Vers 8 wird uns Johannes schreiben, Gott ist Liebe. Das ist, was Gott ist. In Person, Liebe in Person. Aufopfernde, selbstlose, hingebende Liebe, wie wir letzte Woche gesehen haben. Gott und damit die Liebe ist die ultimative Realität unseres Universums. Deswegen auch der ultimative Sinn und die ultimative Erfüllung unseres Lebens. Ein erfülltes Leben sieht so aus, dass wir Gottes Liebe empfangen und dass wir sie in uns und durch uns wirken lassen und dass wir sie an andere weitergeben. So sieht ein heiles, reifes, erfülltes Leben aus. Und Gottes Gebote, Gottes moralisches Gesetz sind eigentlich in Regeln gefasste Liebe. So sieht Liebe praktisch aus. Und so, wenn wir seine Gebote nicht halten, dann sind wir lieblos. Wenn wir seine Gebote halten, dann lieben wir ganz praktisch. Und Jesus hat uns gesagt, man kann das ganze Gesetz in zwei Geboten zusammenfassen. Erstens liebe Gott und zweitens liebe deine Nächsten. Seht hier im Vers 11, dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Gehört zusammen. Also lasst uns ansehen, wie es damit aussieht in den beiden Familien. Zuerst sehen wir die Familie Gottes. Wie gesagt, wir müssen im Vers 29 vom Kapitel 2 anfangen. Ihr wisst, dass er gerecht ist, der Vater. Und so erkennt das auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und dann lesen wir im Vers 4, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das ist eine gute Definition von Sünde, die wir hier haben. Also wenn wir gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gebote, eigentlich gegen Gottes Charakter handeln, der sich ausdrückt in diesen Geboten. Wenn wir selbstlos und lieblos handeln, dann das ist das Gesetz. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Nicht, dass wir die Sünden genießen, dass wir Sünde tun, sondern dass er die Sünde wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und es ist eine fortlaufende Zeit hier. Es geht um einen Lebensstil. Das heißt, jeder, der in ihm bleibt, lebt nicht beständig gerne in Sünde. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Also wie der Vater, so der Sohn. Und Kinder wollen so sein wie ihr Papa. Meine Kinder versuchen immer, meine Schuhe anzuziehen. Zum Beispiel. Und Kinder werden dem Papa ähnlich sein. Und deswegen sagt uns Johannes, Gottes Kinder leben gerecht, das heißt richtig, weil der Papa so ist. Und wir leben das nicht in absoluter Perfektion, davon ist hier nicht die Rede. Es geht um einen Lebensstil. Aber das ist der Wunsch der Kinder Gottes, das ist ihr Herz. Das ist natürlich, das ist richtig für sie. Und wenn Kinder Gottes auf die Nase fallen und sündigen, dann sind sie nicht froh dabei und finden das nicht toll und können das nicht genießen und hoffentlich stehen sie schnell wieder auf und bekennen diese Sünde und kehren wieder um. Und wenn du geboren bist aus dem Geist Gottes, wenn Gottes Leben in dir ist, dann hast du dich verändert. Das ist unmöglich, dass der heilige, liebende Gott in dein Leben kommt und du fröhlich weiter sündigst wie bisher. Das ist unmöglich, dass er in dein Leben kommt und dass sich bei dir nichts ändert. Ich hoffe, jeder von uns kann das bezeugen. Ich bin noch nicht der, der ich sein will, aber Gott sei Dank, ich bin auch nicht mehr der, der ich mal war. Gott hat mich verändert. Und an dem Punkt bitte, jeder prüfe sich selbst. Nicht die anderen. Besonders wenn du Perfektionist bist. Und häng dich nicht auf irgendeiner Momentaufnahme auf. Du musst das ganze Bild betrachten. Du weißt vielleicht gar nicht, wie er oder sie früher waren. Vielleicht sagst du, oh Mann, der ist furchtbar. Oder ich zweifle, ob der Christ ist. Der ist ungeduldig und ich habe gesehen, wie er seine Kinder angeschrien hat oder was immer. Und er auf der anderen Seite, er singt, Halleluja. Preis den Herrn, danke Herr, dass du mich so verändert hast. Es war so viel schlimmer. Ich war Alkoholiker und ich habe meine Kinder und meine Frau verschlagen. Und ach Herr, vergib mir meine Ungeduld, aber oh, danke, dass du schon so viel getan hast. Ich würde sagen, der hat sein Herz am rechten Fleck. Also jeder prüfe sich selbst. Okay, Familie Gottes. Jetzt sehen wir im Kontrast dazu die Familie des Teufels. Zweiter Teil von Vers 6. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Geht hier wieder um einen Lebensstil. Jeder, der bewusst in Sünde lebt, hat ihn nicht erkannt. Auch wenn er sagt, oh, das ist okay und das macht nichts und alle tun es. Es ist keine Sünde. Ist schon okay. Schau dich mal um. Alle sind Materialisten. Fast alle, die meisten haben Sex vor der Ehe. Guck mal, so viele besaufen sich am Wochenende. Hey, das ist üblich, dass in unserer Branche betrogen wird und bestochen wird. Nee, Johannes sagt, wenn jemand bewusst in Sünde lebt, dann ist er nicht in der rechten Beziehung mit dem heiligen, liebenden Gott. Dann kennst du ihn nicht wirklich. Und erkennen, wisst ihr, da geht es um eine intime Beziehung. Kapitel 1, Vers 6 hat Johannes gesagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, leben in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Okay, er redet weiter wieder zu den Kindern Gottes. Kinder, niemand verführe euch. Klammer auf mit diesem Quatsch, dass du eine gute Beziehung mit Gott haben kannst und gleichzeitig ein weltliches, sündiges Leben leben kannst. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wenn du gerecht gemacht wurdest durch Glauben an Jesus Christus und an das, was er am Kreuz für dich getan hat, dann wird sich das in einem gerechten Leben zeigen. Dann wirst du Gottes Leben ausleben, das in dir ist. Und seht hier, er sagt, tut. Wer die Gerechtigkeit tut. Es geht nicht um ein theoretisches Zustimmen oder den Kopf voller Bibelwissen zu haben, es geht um ein praktisches Leben. Okay, wieder die Kinder des Teufels. Vers 8. Wer die Sünde tut, wieder hier ein Lebensstil, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Der tut die Werke seines geistigen Papas. Also ein praktisches Leben zeigt, wer dein Papa ist. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und deswegen sollen sie auch aus unserem Leben verschwinden. Vers 9 haben wir wieder die Kinder Gottes. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same, das heißt sein Leben, seine Anlagen, bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wenn ein Kind Gottes versucht, in Sünde zu leben, wenn du das versuchst, das wird dich umbringen. Das kannst du nicht wirklich, das willst du nicht wirklich, das ist dir eigentlich zuwider, das bringst du fast nicht übers Herz. Und deswegen, ein Kind Gottes kann schon mal in Sünde reinfallen, aber ein Kind Gottes wird es nicht lange durchhalten. Bist so wie dieser verlorene Sohn, der am Schweinetrog sitzt. Das passt nicht zu dir. Du bist ein Königskind. Gott hat ein viel heileres, ein viel besseres Leben für dich. Ein Leben, das ihm ähnlich ist. Ein Leben, das ihn ehrt. Wenn du dich wohlfühlst am Schweinetrog, wenn dir der Schweinefraß schmeckt, na, dann bist du vielleicht ein Schwein. Dann bist du noch in der falschen Familie. Dann bist du noch nicht neugeboren in Gottes Familie. Also praktisch, wenn du dein Leben anschaust, gab es eine Veränderung in deinem Leben seit deiner Bekehrung. Und willst du von Herzen Gott nachfolgen? Willst du von Herzen seinen Willen tun? Wirst du Jesus immer ähnlicher mit den Jahren? Oder lebst du noch so wie früher noch immer? Liebst du die Sünde? Hast noch immer dieselbe alte rebellische Einstellung gegen Gott? Das ist ein Lebenstest. Wie bestehst du den Lebenstest? Gibt es irgendwas, von dem du umkehren musst? Irgendwas, was du ändern musst? Hey, wir müssen nicht mehr so leben, wie wir früher gelebt haben vor unserer Bekehrung. Genau deswegen ist Christus gekommen. Und Gott hat uns viel zu lieb, um uns so zu lassen, wie wir mal waren. Gott will uns verändern. Vers 10 haben wir wieder. Eigentlich haben wir beide. Das ist dieser Übergangsvers. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Und jetzt haben wir wieder die Beschreibung der Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Wir sind in der Familie des Teufels. Also hier die zweite Seite der Medaille. Nicht nur ein Leben, das Gott ähnlich ist, in dem Sinn von rechtem Leben, auch Liebe. Zuerst vor allem die Bruderliebe, die eigene Familie zu lieben. Hey, das ist natürlich für die Kinder Gottes. Das ist sogar natürlich in der Welt. Dass die Menschen meistens zumindest ihre Familie lieben. Sogar bei der Mafia so. Selbst wenn die alle anderen Clans umbringen, den eigenen Clan lieben sie. Oder bei den Kannibalen ist es auch so. Selbst wenn sie andere aufessen, die eigene Familie lieben sie. Und deswegen ist es auch normal für Christen, dass wir andere Christen und unsere Geschwister lieben. Oft sind uns die näher als unsere eigene Familie. Meine Erfahrung ist es, egal wo ich hinkomme, ob hier in Deutschland oder Österreich oder USA, Jordanien, Israel, egal wo du hingehst, wenn du Geschwister triffst, da ist automatisch diese Einheit da und diese Nähe da. Und da ist so ein besonderes Band zwischen den Geschwistern. Vielleicht mögen unsere Kulturen völlig unterschiedlich sein, aber man fühlt sich bei ihnen zu Hause. Und es ist normal, dass da dieses Band der Liebe zwischen uns ist. Wahrscheinlich war das nicht immer so. Es kann gut sein, dass vor deiner Bekehrung, dass dir Christen auf den Keks gegangen sind. Und dass du versucht hast, Christen zu meiden. Vielleicht hast du sie sogar gehasst. Man sieht hier Vers 11, dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. wurde schon im Alten Testament geboten und Jesus hat uns das auch gesagt. Darin besteht das ganze Gesetz, zu lieben. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war, seht ihr, aus dem Bösen, seiner Familie und seine Brüder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Und das hat ihn überführt und er wurde neidisch und eifersüchtig auf seinen Bruder. Oh Mann, wir müssen aufpassen, dass dann nicht Neid und Eifersucht in unser Herz reinkriecht auf irgendjemanden. Warum darf er lernen und nicht ich? Und warum hat sie das? Oder sieht sie so aus und ich nicht? Und das führt zu Hass und das kann zu Mord führen, wenn wir damit nicht richtig umgehen. Und letztendlich ist Neid und Eifersucht ein Vorwurf eigentlich an Gott, dass du sagst, hey Gott, das ist nicht fair, wie du die Dinge in meinem Leben geregelt hast. Und das ist ja zerstörerisch. Vers 13, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Oh, danke. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Das wäre Vers 13. Kain ist ein Bild für die Welt der Gottlosen. Und die leben, obwohl sie es nicht wahrhaben wollen, in Gottes Welt, die er geschaffen hat. Und sie haben Gottes Gesetz auf ihre Herzen geschrieben und deswegen meldet sich ihr Gewissen bei ihnen, wenn sie einen Gerechten gerecht leben sehen. Wenn sie sehen, dass wir anders leben, dass wir heil leben, dass wir gegen den Strom schwimmen. Und lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben, die Geschwister im Herrn. Das ist ein Zeichen für uns, dass wir Teil seiner Familie sind, diese Geschwisterliebe. Kontrast dazu die Familie des Teufels. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hier Familie des Teufels. Interessant, dieses Wort Menschenmörder. Mörder hier kommt nur zweimal an zwei Stellen im Neuen Testament vor. Das eine ist hier und das zweite ist in Johannes 8 und da spricht es konkret über Satan. Das ist eine Familienkultur. Das ist der Herzenszustand, das ist der Lebensstil. Geht es hier nicht darum, dass jemand mal zornig ist auf einen Bruder, auf eine Schwester, mal einen Hals hat und sich dann entschuldigt, okay. Aber wenn du hast, dann hast du eigentlich das Herz eines Mörders. Vielleicht fehlt dir nur die Gelegenheit dazu oder du bist zu feige, es zu tun. Aber du hast das Herz. Du sagst eigentlich, am liebsten wäre es mir, dich gäb's nicht. Und der einzige Unterschied zwischen einem Mörder und einem Hasser ist eigentlich der äußere Tat. Absicht des Herzens ist dasselbe und Gott sieht auf das Herz. Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das ist der Maßstab für Liebe. Jesu Liebe. Er, unser geistlicher Bruder, der sein Leben für uns gegeben hat. Sogar noch bevor wir seine Brüder waren. Die Bibel sagt uns, er hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Da hat er uns geliebt, um uns zu seinen Brüdern zu machen. Diese leidenschaftliche, hingebende, selbstlose, aufopfernde Liebe, die Jesus für dich hat. Er ist unser Vorbild und auch wir sind schuldig, für die Brüder, für die Geschwister das Leben hinzugeben. Kapitel 2, Vers 6 hat er uns geschrieben, wir sind schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. so aufopfern, so hingeben, die Geschwister zu lieben. Letzte Woche haben wir gesagt, Johannes lässt nicht zu, dass wir unseren Glauben, unsere Theologie irgendwie von der Lebenspraxis abtrennen. Und Johannes wird jetzt hier sehr konkret und sehr praktisch. Wärst du bereit, dein Leben zu geben für einen Bruder oder eine Schwester? Und schau dich ruhig mal um, mach's ruhig konkret. Wärst du bereit, dein Leben zu geben für jemanden hier? Einen von deinen Brüdern, von deinen Schwestern hier? Sagen wir, wenn Christenverfolgung wäre und irgendeine Miliz würde hier reinstürmen und die würden sagen, hey, wir haben euch doch gesagt, ihr dürft euch nicht versammeln und als Strafe zur Abschreckung werden wir 3 von euch enthaupten. Gibt es irgendwelche Freiwillige? Würdest du dich melden? Ist krass. Katholische Priester Maximilian Kolbe hat eigentlich so etwas für seinen mitgefangenen Bruder in Auschwitz getan. Das ist eine wahre Geschichte. Da ist ein KZ-Insasse geflohen und die übliche Praxis war, für einen Geflohenen 10 andere Häftlinge hinzurichten zur Abschreckung. Und Kommandant hat ganze Lager antreten lassen zum Appell und hat willkürlich 10 Gefangene rausgerufen. Die sollten im Hungerbunker sterben, verhungern dort. Und der 10. Mann, den er auserwählt hat, war ein Mann namens Gajomnicek. Und als er ausgewählt wurde zu sterben, fing er an zu weinen. Und dann trat dieser Maximilian Kolbe nach vorne und er ging zum Kommandanten und er bat den Kommandanten, dass er die Stelle von diesem Gajomnicek einnehmen dürfe. Und er hat ihm die Bitte gewährt. Und Maximilian Kolbe ist gestorben, ist verhungert. Nee, er ist nicht verhungert, er hat alle anderen überlebt und sie haben ihn mit der Giftspritze, glaube ich, hingerichtet am Ende. Und Gajomnicek hat das KZ überlebt. Würdest du das für einen deiner Geschwister hier tun, wenn es darauf ankäme? Wie kannst du wissen, ob du es tun würdest? Johannes ist sehr praktisch. Er gibt uns ja den Geldbeuteltest. Auch so ein Test. Oh nee, Joe. Das ist aber jetzt zu persönlich. Das kommt uns ein bisschen zu nahe. Nein, nein, hey, das ist wirklich ein guter Test. Das ist sehr praktisch. Deine Geldbörse oder dein Geldkonto, die Bewegungen da drauf, die sprechen sehr laut und klar, wo dein Herz ist. Und was deine Prioritäten sind, was dir wichtig ist. Und was du bereit bist zu geben, aufopfernd. Dein Zeitkonto übrigens auch. Zeit ist ja Geld, sagen wir, gell? Denkst du wirklich, dass du bereit bist, oder wenn du nicht bereit bist, von deinem materiellen Wohlstand zu geben, den Jesus das Geringste nennt, dass du bereit wärst, dein Leben zu geben? Hier ist, wie Johannes das sagt, im Vers 17. Er sagt, wer aber der Welt Güter hat, das Wort Güter hier ist das Wort Lebensunterhalt. Also wir reden hier nicht von jemandem, der super reich ist, sondern von jemandem, der zu essen und zu trinken hat, der einen Satz Klamotten hat und der irgendein Dach über dem Kopf hat. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden an diesen Dingen und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kannst du wirklich sagen, dass du Gott liebst, wenn dir das gleichgültig ist, dass dein Bruder so einen Mangel hat? Ist auch interessant, dass Gleichgültigkeit hier in derselben Liste ist mit Mord und mit Hass. Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit Tat und in Wahrheit. Das ist echte Liebe. Worte sind billig. Einfach. Johannes hämmert uns das immer und immer wieder ein hier in diesem Brief. Er sagt immer wieder, wenn jemand sagt oder wer sagt bla 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 und dann hält er im Kontrast aber das praktische Verhalten entgegen und er lässt es nicht zu, dass wir nur Sager sind, Redner sind und nicht Täter sind. Was du tust, es spricht lauter als das, was du sagst. Gott hat uns nicht nur gesagt, dass er uns liebt, er gab seinen eigenen einzigartigen Sohn für uns. Das ist die Geschichte von Weihnachten und von Ostern. Das ist das, was wir feiern. Gott gab seinen Sohn, Jesus kam, um sich für uns zu geben. Also hier eine ganz praktische Aufforderung an uns in dieser Weihnachtszeit. Schau dich um. Zuerst hier in unserem Leib und dann darüber hinaus. Gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die einen Mangel hat? An materiellem Unterhalt. Vielleicht könnte man die Geschwister in Syrien denken. Wirst du ihnen die Geldbörse öffnen? Ganz praktisch. Autsch. So praktisch hätte man es nicht gebraucht, Johannes, gell? Sind gern Theoretiker. Gibt es jemanden, der einen Mangel hat an Zuwendung? An Ermutigung, an Gemeinschaft? Siehst du irgendeinen Einsamen? Wirst du was von deiner Zeit schenken? Einladen, kennenlernen, Gemeinschaft haben, zuhören, für ihn beten, ihn anrufen. Vielleicht jemanden, der Mangel an Gesundheit hat, wirst du für ihn beten, wirst du ihn besuchen gehen. Sehr praktisch hier. Liebe ist praktisch. Es hat was mit Aufopferung, mit Geben, mit Barmherzigkeit zu tun. Und Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Denn die Geschwister sind die Glieder an seinem Leib. Also sei offen, dass der Herr dir zeigen darf, wem du das tun darfst in dieser Weihnachtszeit. Diese Liebe, dieser Lebensstil, der aus solchen spontanen Taten der Liebe besteht, das ist der Test. Ist das normal für dich? Ist das natürlich für dich? Hey, das ist das natürliche, normale christliche Leben. Wenn wir nicht so leben, dann ist es abnormal. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Manchmal klagt uns unser Herz unser Gewissen an, auch als Christen. Kennt ihr das auch oder bin es nur ich? Wenn du dann auf dein Leben schauen kannst und du siehst, dass im Allgemeinen das auf dich zutrifft, dass du diese Gerechtigkeit und dass du diese Liebe lebst, dann wirst du dein Herz beruhigen können in solchen Situationen. Und du wirst nicht an deine Errettung zweifeln und völlig deprimiert werden. Du wirst Zuversicht haben, als Kind zum Thron der Gnade zu laufen und zu bekennen, was dich bedrückt. Und du das Wissen, dass Jesus dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Professor Bruce hat gesagt, ein sündenbeflecktes Gewissen ist die effektivste Barriere zwischen einem Menschen und Gott. Nicht, weil Gott die Tür nicht offen hält, sondern weil wir zögern, zu ihm zu kommen. Weil wir nicht die Zuversicht haben im Gebet. Aber wenn dein Gewissen reingewaschen ist durch das Opfer Jesu am Kreuz für dich, dann kannst du mit Zuversicht kommen. und Gemeinschaft haben, ihm deine Anliegen bringen. Vers 21, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das von ihm Wohlgefällige tun. In dieser Atmosphäre von Vertrauen und Liebe und Gehorsam ist es natürlich, dass die Kinder ihren Papa bitten. Mit Zuversicht. Und es ist wunderschön, was wir hier lesen. Gott ist so freigebig. Er erfüllt gerne unsere Gebete, wenn sie mit seinem Willen übereinstimmen und wenn sie wirklich gut für uns sind. Bitte, das hier ist kein Blankoscheck an diese Wort des Glaubens Lehrer, die denken, alles, was sie in ihrem Materialismus und ihrer Habsucht und ihrer Selbstsucht im Glauben fordern von Gott, dass er ihnen das geben muss. Nee, das ist ein Blankoscheck an echte Jünger Jesu. An die, die sein Herz haben, die seinen Willen verinnerlicht haben. Deren Motivation nicht Selbstsucht ist, sondern Liebe, Gott zu ehren. Seht ihr Kapitel 5, Vers 14. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Darum geht's hier. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm, diese wunderbare, intime, persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Das ist der dritte Test, der subjektive, das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Leben. Christliche Leben ist einfach. Jesus glauben, Jesus vertrauen, und wenn wir das tun, dann werden wir ihm gehorchen und lieben. Das ist es, Punkt. Das christliche Leben ist nicht kompliziert. Das beschreibt das Familienleben in der Familie Gottes. Ich hoffe, dass es dein Leben beschreibt. Dass dich diese Verse heute bestätigen, dass du in der richtigen Familie bist. Aber wenn nicht, hey, die Tür, Gottes Tür steht offen für dich. Kehr um zu Gott, bekenn ihm deine Sünde, komm zu Jesus und tritt vertrauensvoll ein. Werde neu geboren in die Familie Gottes. Jesus ist gekommen für dich. Und was für eine bessere Zeit gäbe es, als neugeboren zu werden, als zu Weihnachten. Aber wir Christen, lasst uns dieses einfache Leben des Vertrauens und Gehorchens und Liebens ergreifen. Oder vielleicht auch wieder neu ergreifen zu Weihnachten. Liebe, darum geht's. Und wirklich, wenn wir diese Welt betrachten, Liebe und Mangel an Liebe, das erklärt uns so viel. Wenn wir in diesen Kategorien denken, werden wir sehr viel verstehen. Das ist eine einfache Wahrheit. Gott ist Liebe. Und wir brauchen diese Liebe. Wir sehnen uns danach. Wir leben von dieser Liebe Gottes mehr, als wir vom Sonnenlicht leben. Und wie gesagt, ein richtiges, ein erfülltes Leben sieht so aus, dass wir Gottes Liebe empfangen und dass er in uns und durch uns wirkt und dass wir diese Liebe weitergeben an andere. Wir sind Gefäße, um seine Liebe weiterzugeben. Oder besseres Wort als Gefäße wäre Kanäle. Wenn Gottes Liebe zu uns fließt und durch uns fließt zu anderen, dann leben wir ein heiles und richtiges Leben. Dann erfüllen wir den Zweck, wofür wir hier sind. Dann sind wir erfüllt. Das ist das Ziel. Und Sünde ist ja immer Zielverfehlung. Das ist eine Bedeutung des Wortes Sünde. Und hört nochmal gut zu. Dieser Durchfluss kann an zwei Enden gestoppt werden. Denkt an einen Schlauch, Gartenschlauch. Der Durchfluss kann an zwei Enden gestoppt werden, an beiden Enden. Erstens, du kannst den Haupthahn abdrehen, du kannst die Quelle zudrehen. Das tun alle, die sich von Gott abgewandt haben. Aber auch viele Christen, zumindest teilweise, dass sie irgendwie zumachen, die Liebe Gottes zu empfangen. Kannst du das für dich annehmen, dass Gott dich absolut leidenschaftlich, aufopfernd, hingebend, selbstlos, bedingungslos, 100% liebt? Unabhängig von dem, was du tust, einfach weil er Liebe ist, Punkt. Das ist Gott, er liebt dich, Punkt. Kannst du das wirklich annehmen? Und siehst du und beziehst du deinen Wert in und aus der Hingabe Jesu am Kreuz für dich? Ist diese Liebe Gottes das, was dein Leben ausmacht, deinen Wert ausmacht? Hey, das wird dich freisetzen und zurüsten zu leben. Ich sage euch, was passiert, wenn Menschen sich verschließen durch Unglauben oder durch Rebellion oder durch Zweifel von der Liebe Gottes, diesen Haupthahn zudrehen. Dann brauchen sie und sehnen sich noch immer nach dieser Liebe. Aber weil sie dazu gemacht haben, fangen sie an, es anderswo zu suchen, an anderen Stellen, diese Liebe, diesen Wert, nach dem sie sich sehnen, und sie suchen verzweifelt bei Personen, die es nicht geben können, und dann werden sie verletzt und sie werden enttäuscht und sie werden letztendlich, wie wir schon letzte Woche angedeutet haben, zu verletzten Verletzern. Und schaut euch um, die ganze Welt funktioniert so. Sie haben sich abgeschnitten von der Quelle, aber sie sind noch immer durstig. Leute, wir müssen trinken. Wir haben Entzugserscheinungen, wenn wir nicht trinken. Leute, die Flüssigkeitsentzug haben, die drehen durch. Die sind bereit zu töten, um Wasser zu bekommen. Das ist total krass. Und das ist, wie die Welt funktioniert. Das ist, wie es in der Welt abgeht. Die Welt ist voller Verrückter, voller Menschen mit Entzugserscheinungen und voller Enttäuschter und Verletzter. Sie haben das Ziel verfehlt, nämlich Gott, und deswegen verfehlen sie auch das Ziel im Leben, nämlich seine Liebe zu leben. Und wie gesagt, Sünde ist Zielverfehlung. Und sie sind nicht liebesfähig und sie saugen andere aus auf dieser Suche nach Liebe. Und sie machen dann andere nieder und andere klein, um selber irgendwie ein bisschen größer und ein bisschen mehr Gefühl von Wert zu haben, irgendwie einen Selbstwert zu steigern. Oder sie häufen irrational viel Reichtum und Statussymbole an oder verhalten sich furchtbar gesetzlich religiös, um sich ein bisschen besser zu fühlen als der Nachbar, der ein kleineres Haus oder ein kleineres Auto hat oder der halt ein bisschen weniger heilig unter Anführungszeichen ist. Und Kerle schleppen eine Frau nach der anderen durch ihr Bett, um sich ein bisschen attraktiver zu fühlen oder vielleicht auch nur ein bisschen cooler zu sein und besser zu sein im Denken ihrer Kollegen oder um sich selbst irgendwas zu beweisen. Oder umgekehrt. Frauen steigen von Bett zu Bett auf dieser Suche nach dieser Liebe, nach dieser Wertschätzung, nach der sie sich so verzweifelt sehnen. Und Menschen werden verletzt und sie verletzen deswegen wieder weiter. Menschen werden ausgenutzt und sie nutzen aus. Deswegen ist die Welt so kaputt, deswegen sind die Menschen in der Welt so kaputt. Und sie sind leer und sie sind eifersüchtig und sie sind neidisch. All diese Dinge, von denen wir gelesen haben. Und das wirkt sich auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Im Beruf, Mobbing und all diese Dinge, in der Schule, dass dann mit dem Handy gefilmt wird, wie irgendwer zur Sau gemacht wird. In den Familien, in unserem Verhalten und unserem Gefühl überhaupt anderen Menschen gegenüber, Kampf der Geschlechter, ich glaube bis hin zu unserer Theologie. Ich habe da dran gedacht, weil einige von uns da gerade eifrig am Diskutieren sind über Rollen von Männern und Frauen in der Familie und in der Gemeinde, und ich bin auch einer, der dabei ist. Und wir müssen uns fragen, warum glaube ich das, was ich glaube? Ist es wirklich aus der Bibel? Oder kommt es von der Welt? Oder kommt es vielleicht aus meiner eigenen Biografie heraus? Und ich wage zu behaupten, dass selbst oft theologische Standpunkte oft aus persönlichen Verletzungen herauskommen. Ich traue mich zu behaupten, dass manche Männer, vielleicht nicht hier bei uns, aber dass manche diese Position verteidigen, dass die Männer Leiter sein sollen. Nicht, weil sie alle Verse, die in der Bibel stehen, zu diesem Thema studiert haben und aus der Schrift überzeugt sind, sondern weil sie diese Position brauchen, diese Anerkennung für ihr Ego und irgendwie da Minderwertigkeitskomplexe haben. Und übrigens, das ist dann sehr ungesund, wenn sie wirklich Leiter werden, denn das sind dann nicht die Diener aller, sondern die, die über andere herrschen wollen. Und das ist sehr hässlich. Ich glaube, genauso andersrum. Frauen, vielleicht nicht hier in unserer Gemeinde, aber Frauen, die die Position vertreten, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, nicht weil sie die Bibel gewissenhaft studiert haben zu dem Thema, sondern vielleicht weil sie von irgendwelchen Macho-Kerlen verletzt worden sind und gesagt haben, ich werde nie wieder irgendein Mann über mir haben. Ich kenne eine Frau, die mir sehr nahe steht, aus unserer Verwandtschaft. Ich habe versucht, mit der kann man gar nicht über dieses Thema reden. Wenn du nur irgendwie ein Stück weit erwähnst, dass es einen Unterschied zwischen Mann oder Frau geben könnte, hat sie eine Reaktion. Und ich weiß, die hat die Bibel nicht wirklich studiert zu dem Thema. Aber hey, das ist ziemlich egal, was Gott in der Bibel dazu sagt. Das darf nicht so sein. Und deswegen sagt es Gott auch nicht. Aber ich kenne ihre Biografie. Ich kenne ihren Vater. Und der ist so ein arroganter, ekelhafter Macho-Typ. Der denkt, er ist besser als alle anderen und alle anderen sind doof, nur er ist gescheit. Und vor allem seine Frau und die Töchter, die sind sowieso... Von der kann man sich sowieso nichts sagen lassen. Hat nie die Worte, ich liebe dich, über seine Lippen gebracht. Und diese Frau, von der ich spreche, ist tief verletzt dadurch. Und deswegen kann man sie gar nicht auf solche Themen ansprechen. Die reagiert sofort total allergisch und ich kann sie überhaupt nicht übel nehmen. Tut einem im Herzen weh. Ich meine, Gott sei Dank hat Gott sie schon viel geheilt, auch unter anderem durch ihren Mann. Und hier, wir wissen auch nicht, warum der Vater so geworden ist, wie er geworden ist, was da falsch gelaufen ist in seinem Leben. Hier haben wir einen verletzten Verletzer und die Welt ist voll davon, von Verletzten und von verletzten Verletzern. Und Leute, dieser Kreislauf wird erst durchbrochen, wenn wir zurückkehren zur Quelle, zu Gott. Und wenn wir annehmen, was er über sich selbst sagt und dass wir seine Liebe empfangen, dann beginnen wir zu heilen. Und Glaube öffnet dieses Ventil auf der Seite. Und kurz noch, zweite Ende, an dem wir den Fluss von Gottes Liebe durch unser Leben stoppen können, ist am Schlauchausgang, am Schlauchende. Wenn wir es nicht rauslassen, wenn wir nicht, wie Johannes uns hier sagt, hingehen und andere ganz persönlich von Person zu Person praktisch leben, wenn wir so ein theoretisches, passives Konsumchristentum leben, hey, dann verfehlen wir das Ziel am anderen Ende. Und dann sind wir geistig fruchtlos. Und dann fühlen wir uns leer und trocken und gelangweilt und verdammt. Und wir erfahren nicht Gottes lebendiges Wirken und Gottes Führung und Gottes Gaben, die durch uns wirken. Die Geistesgaben sind Behälter, um seine Liebe weiterzugeben. Die erfährst du, wenn du ein offenes Herz hast, zu geben. Wenn du anderen dienst, wenn du für andere betest, wenn du anderen von Jesus erzählst, wenn du anderen Rat gibst. Im konkreten, praktischen Dienst. Hey, dann kriegst du vielleicht die Gabe des Gebens, dass du einen Impuls bekommst und eine Freimütigkeit bekommst, wirklich in Fülle zu geben. Oder du bekommst ein Wort der Erkenntnis, während du für jemanden betest. Oder ein Wort der Weisheit, während du evangelisierst. Und du sagst was, was den anderen wirklich trifft. Und vielleicht erlebst du sogar das Wunder der Rettung. Und ich meine, wer weiß, vielleicht gibt Gott dir sogar eine Gabe der Heilungen, während du für einen Kranken betest. Aber wenn du es nicht tust, wirst du diese Dinge nicht erfahren. Denn für diesen Kontext sind die gedacht. Aber wenn du hingehst und Gottes Liebe praktisch weitergibst, dann erfährst du, wie diese Liebe fließt und du wirst selbst erfrischt werden und selbst erneuert werden und selbst voll werden und selbst erfüllt werden. Leute, es ist so einfach. Es dreht sich alles um Liebe. Lass uns das reflektieren. Persönlich. Musst du den Hahn auf einer der beiden Seiten aufdrehen in deinem Leben? Vielleicht hast du der Lüge des Feindes geglaubt, dass Gott es nicht wirklich gut mit dir meint, dass er dich nicht wirklich so liebt, wie er sagt. Hast du begonnen, an seiner Liebe zu zweifeln? Hey, dann komm zurück. Verwirf diese Lüge. Vertraue ihm neu. Öffne dein Herz und trink von der Liebe Gottes für dich. Hey, schau genau hin zu Weihnachten. Er ist für dich gekommen. So sehr liebt er dich. Hat er dich geliebt und liebt er dich und wird er dich immer lieben. Das ist sein Herz. So sehr schätzt er dich. Und wenn du den Hahn auf der anderen Seite des praktischen Auslebens zugedreht hast, hey, dann mach praktische Glaubens- und Gehorsamsschritte in diesen Weihnachtstagen. Das Beste, was du dir tun kannst, das beste Geschenk, was du dir und anderen machen kannst zu Weihnachten. Und du wirst ein erfülltes und gesegnetes Weihnachtsfest haben, weil Gott will dich gebrauchen. Und dazu bist du geschaffen, dazu bist du gerettet. Wenn du dafür lebst, wirst du ein reicher, erfüllter Mensch sein. Versprochen. Dafür sind wir geschaffen, Gottes Liebe zu empfangen und sie weiterzugeben. Darum geht's. Lasst uns auf dieses einfache, wichtige, essentielle besinnen in dieser Weihnachtszeit. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du nicht um einen heißen Brei rumredest, dass du praktisch bist und konkret bist. Und danke, dass du uns so sehr liebst, Herr. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns dein Wort konkret anwendbar machst in unserem Leben jetzt, dass du uns zeigst, an welchen der beiden Hähne wir drehen müssen. Oder Herr, wenn irgendjemand da ist, der sein Herz noch nie dir geöffnet hat und deiner Liebe in Jesus, deiner Vergebung. Herr, dass du ihn siehst in dieser Weihnachtszeit. Und Herr, dass du unser Leben veränderst und dass du uns in diese Berufung hineinführst, die du für uns hast. Ein liebeempfangendes und ein liebevolles, liebeweitergebendes Leben. Füll uns mit deinem Geist, lass uns wachsen in diesen Dingen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.